China steigt nicht auf, sondern China kommt zurück. Und das verkennen viele, dass eben China über Jahrhunderte eine führende, weltweit führende Nation war.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ich freue mich sehr, heute Professor Martin Kors bei mir zu haben. Er war langjähriger Geschäftsführer vom Verband der Automobilindustrie, VDA, und jetzt seit 6 Monaten in Shenzhen. Ich freue mich sehr, dass er seinen frischen Eindruck von China mit uns teilt. Hallo, Professor Kors, und guten Abend.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich über den Kontakt und freue mich an dem Interesse meines Blickes auf China nach nur so wenigen Monaten.
Ja, und ich war heute vor einigen Stunden noch in einem Flieger auf dem Weg nach Shanghai und ich habe mich schon mich richtig gefreut, auch im Flieger auf unser Gespräch, weil so ein Interviewgespräch, wie Sie auch schon im Vorfeld gesagt haben, ist immer auch ein schönes Erlebnis für mich selber auch, weil ich lerne auch sehr viel von meinem Interviewpartner und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und vielleicht teilen Sie auch mal ein bisschen von Ihrem Tag, unseren Zuhörer. Was haben Sie heute so gemacht in Shenzhen, in der so turbulenten Stadt, in der Dynamik, sozusagen geprägte Dynamikstadt Shenzhen?
Ja, ich bin ja im Grunde seit November letzten Jahres hier als Hochschullehrer an der Shenzhen Technology University und SZTU, eine ganz junge, agile Universität, am Rande der Stadt, nicht Downtown Shenzhen, sondern am Rande der Stadt. Und wer Shenzhen vielleicht schon mal kennengelernt hat, weiß, welche Dimensionen diese Stadt hat, wie groß diese Stadt ist, eine nahezu 20-Millionen-Stadt. Und ja, wie sieht ein Alltag aus? Also wie ein Alltag eines Hochschullehrers in China sieht, glaube ich, nicht so viel anders aus als ein Professor in Deutschland mit Vorlesungen, mit Konferenzvorbereitungen, mit Studentengesprächen, natürlich muss man an Publikationen arbeiten und das ist dann halt so ein Tag, den man sich dann immer, je nachdem, wie die Vorlesungen gestaltet sind, wie die Termine sind, die entsprechend dann organisiert werden. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, der Arbeitsalltag gar nicht so viel anders. Vielleicht ist die Dynamik etwas anders oder vielleicht ist die Atmosphäre etwas anders, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen.
Definitiv anders ist im Gegensatz zu Ihrer vorherigen Karriere. Sie waren fast 20 Jahre beim VDA, zuletzt auch 7 Jahre als Geschäftsführer. Das ist natürlich eine Position, die man nicht einfach aufgibt. Was war der Moment, in dem Sie gedacht haben, ich mache das nicht mehr weiter?
Es gab gar nicht so den Moment. Ich habe die Tätigkeit im VDA immer liebend gerne gemacht. Es ist aber gleichzeitig so, ich hatte von Anfang an eine extrem hohe Affinität zur Universität, zur Hochschule. Ich habe im Grunde während meiner gesamten Zeit, die ich in der freien Wirtschaft war oder auch im Verband war, ich war vorher ja bei Ford auch tätig, ich hatte immer Lehraufträge und ich war immer der Hochschule auch sehr verbunden, auch mit Studenten eben zusammenzuarbeiten. Und und ich habe immer an der Schnittstelle jetzt auch im VDA zwischen Industrie, Politik und auch Wissenschaft gearbeitet. Ich meine auch, als Lobbyist, und das sind wir ja im VDA, müssen Sie ja besondere Fakten haben, müssen Sie eine Grundlage haben, auf der Sie argumentieren. Vor dem Hintergrund war auch da der Bezug zur Universität eigentlich immer da. Und ich habe jetzt im Grunde die Umstrukturierung auch im VDA genutzt, um zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Dass ich eben mir gesagt habe, wenn ich noch einmal komplett auch Fulltime an einer Universität arbeiten möchte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann kam eben zur gleichen Zeit auch die Möglichkeit, durch diverse Kontakte eben ein Angebot eben in Shenzhen anzunehmen. Und das war für mich dann irgendwie klar, Ich habe im Grunde die letzten Jahre immer über Transformation geredet in der Automobilindustrie. Also wir müssen transformieren und die Möglichkeit eben zu haben, an einer Universität in einer Stadt Shenzhen zu arbeiten, die eben für Transformation schlechthin steht. Die Chance wollte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Und vor dem Hintergrund war das eigentlich kein abrupter Wechsel, sondern ein Wunsch, den ich immer gehegt habe und der sich jetzt erfüllt hat.
Ja, das klingt schon so, dass es also natürlich, aber sehr vom Außenstehend ist es natürlich ein großer Wechsel vom Geschäftsführer VDA zu Professur, nicht in Deutschland, sondern in China. Und es gibt natürlich auch in Deutschland genug Universitäten, die sich freuen würde, Sie als Professor zu bekommen. Was hat Sie speziell zur SZTU und Shenzhen gezogen und nicht nach München oder Stuttgart?
Nun, ich glaube, wenn man Transformation wirklich erleben will und wenn man Wandel erleben will und wenn man Innovation erleben will, dann gibt es, glaube ich, zurzeit keinen spannenderen Ort als China allgemein, aber Shenzhen insbesondere. Es gibt ja Bücher über Shenzhen, Zukunft Made in China. Ich habe es gerade vor mir liegen von Frank Sieren, das werden Sie vielleicht auch kennen. Und eben die Möglichkeit zu haben, in dieser Stadt zu arbeiten und das eben zu erleben. Das, worüber wir reden, China Speed, Shenzhen Speed, das eben nicht nur aus der Ferne und in Marketingwörtern zu erleben, sondern hautnah mitzuerleben. Und das eben an einer Universität, die eben so jung ist, wie eben die Shenzhen Technology University. Und die Jungheit, die bringt eben auch gewisse Ungeduld, hungrig sein mit sich. Also das merke ich richtig, dass die Universität sich eben stark nach vorne bewegen will und eben auch agil sein will. Und das ist eben super spannend, da eben mitzumachen und in einer solchen jungen Universität mitzuarbeiten und das eben in einer Stadt, die eben, glaube ich, wenn Shenzhen für etwas steht, dann glaube ich für Machen und Tun. Und in einem solchen Umfeld zu arbeiten, finde ich halt super. Hinzu kommt vielleicht auch, in den USA habe ich schon gearbeitet. Ich war, bevor ich überhaupt in die Wirtschaft gegangen bin, da war die Frage, bleibe ich an der Universität und mache ich von Anfang an quasi eine Universitätslaufbahn. Ich war dort als Visiting Assistant Professor an der University of Illinois. Vor dem Hintergrund, das angloamerikanische System kenne ich. Ich wollte unbedingt das chinesische System kennenlernen und vor dem Hintergrund ist die Wahl auf die SZTU gefallen.
Verstehe. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben schon ein paar Bücher vor sich und sicherlich haben Sie auch sich informiert über Shenzhen. Und wenn Sie heute, Sie sind zum Wintersemester nach Shenzhen gekommen, ist es korrekt? Wintersemester 25, 26 wahrscheinlich, ne?
Genau. Ich bin im November
November.
2025 gekommen. Aber ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich hab auch vielleicht das zur ersten Frage, wo Sie sagten, wie ich überhaupt auf die Idee komme. Ich war schon diverse Male hier in kurzen Lehraufträgen und habe eben die Universität auch kennengelernt in so 2, 3 Wochenblöcke und habe das gemacht und habe das wieder gemacht und habe das wieder gemacht. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, komplett rüber zu kommen. Also ich musste natürlich durch ein Berufungsverfahren, wie das eben so ist an Hochschulen mit Vorlesungen und so weiter. Und da gab es so verschiedenste Stufen, die man zu so durchlaufen hat. Und das hat dann funktioniert. Und vor dem Hintergrund wusste ich schon im Grunde, worauf ich mich einlasse. Also das weiß ich komplett. Die SZTU weiß ich komplett für mich neu.
Also kein kompletter Blitz eher sozusagen. Und
Nein, nein, nein.
aber wenn Sie jetzt 6 Monate nach dem Umzug richtig mit dem gesamten Haushalt sozusagen nach China gezogen, wenn Sie jetzt zurückblicken würden, was hätten Sie vor 6 Monaten schon eher gewusst und sozusagen um bestens auf China vorzubereiten, das Leben hier vorzubereiten, bevor Sie damals im November in der Fliege gestiegen hätten.
Ja, China ist nicht komplett neu für mich. Ich hatte es ja eben schon gesagt, dass ich durchaus auch hier an der Universität gearbeitet habe, aber auch im Verband der Automobilindustrie. Der VDA hat Büros in Peking und in Shanghai. Ich war immer wieder in China auf der Messe. Ich war im VDA eben auch für die internationale Automobilausstellung, für die IAA zuständig, war auch immer wieder auf der Messe in China. Und vor dem Hintergrund war jetzt China nicht komplett neu für mich, aber trotzdem, und da haben Sie schon völlig recht, ist es was anderes, ob man hier einfliegt und wieder rausfliegt oder ob man hier lebt. Und das merke ich, glaube ich, auch schon nach den ersten 6 Monaten. Ich bin mal gespannt, wie das nach ein paar Jahren sein wird. Also was glaube ich schon da ist, man muss, wenn man in China lebt, ob ich mir das gewünscht hätte zu wissen, aber was ich ganz stark erfahre, ist eben, man muss sich schon auf Gegensätze einfach einstellen. Also ich weiß oder ich wusste von Anfang an, China ist schnell und China ist digital. China ist aber auch bürokratisch. Also das wundert einen dann wieder. So einerseits digital und sehr schnell. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch Strukturen und Bürokratien, die ich gar nicht erwartet hätte. Oder wenn ich Gegensätze auch auf staatlicher Ebene, China ist ein kommunistisches Land. Ich kenne aber kein Land, ehrlich gesagt, auf der Welt, wo der Wettbewerb so intensiv ist. Das würden, glaube ich, viele Menschen von außen sich gar nicht vorstellen. Aber es herrscht ein brutalster Wettbewerb, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern ich habe das Gefühl, insgesamt in China, egal in welchem Bereich, es ist ein kommunistisches Land, aber eine durch und durch kapitalistische Wirtschaft und so. Und das sind zwei Gegensätze, die eben da sind. Oder das Land ist schnell, hat aber auch manche Ineffizienzen, irgendwie, die ich so gar nicht erwartet hätte. Und so vor dem Hintergrund, sich dessen bewusst zu sein, damit muss ich immer, ich war zuerst bei manchen Sachen sehr verwundert. Was weiß ich, ein kleines Beispiel. China ist total digital, aber ich komme an und man muss dann so ein bisschen so einen Prozess durchlaufen, dass man so ongeboardet wird. Und das ist dann schon alles noch mit Ausdruck und mit Stempel und dann braucht es noch einen Stempel und dann braucht es noch einen Stempel, was so ein bisschen der Digitalität so gegenläufig ist und wo ich
Bei
mich dann
der
erst darüber
Polizei
gewundert
oder bei
habe.
der Hochschule, der Prozess?
Bei der Hochschule, aber auch bei offiziellen Behörden und so weiter, das ist
Okay.
dann, wir klagen in Deutschland über eine hohe Bürokratie. Die gibt es zum Teil auch in China. Aber China hat den Vorteil, dass es schneller ist. Also wir haben in Deutschland eine Bürokratie, die auch noch langsam ist. Und wir haben hier in China teilweise bürokratische Dinge. Oder wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, vielleicht fühlen die sich auch gar nicht mehr bürokratisch an. Ich empfinde sie im ersten Moment als dann doch etwas bürokratisch. So, aber da kann man sich daran gewöhnen. Und man muss sich einfach auch darauf einlassen, zu Beginn, man wird eben nicht alles verstehen irgendwie. Und dass man nicht mit seinem Mindset, das man aus Deutschland eben hat, eben komplett hierher geht und mit diesem Mindset hier operiert, sondern man muss einfach offen sein, sich auf Neues einzulassen und auch auf die Menschen einzulassen. Und dann funktioniert das auch. Also ich habe das Gefühl, hier sehr, sehr wohlwollend aufgenommen zu werden. Und dann funktioniert das.
Diesen zweiten Punkt, was Sie gesagt haben, so Gegensätze, kommunistisches Land, aber brutaler Wettbewerb. Woran machen Sie das fest? So am Alltag? Oder haben Sie eher von der Wettbewerbsgeschichte zwischen der Unternehmen gehört? Oder erleben Sie im Alltag diesen Wettbewerb?
Sowohl als auch. Also in der Automobilindustrie ist es ja, da wird ja auch offen darüber gesprochen, es existieren, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, obwohl ich ein automobiles Kind bin und in der Automobilindustrie mein Leben lang gearbeitet habe. Es gibt hier so viele Marken in China, ich kann sie gar nicht alle benennen. Und es ist mit Sicherheit, ich will die Prozentzahl jetzt nicht nennen, aber eine hohe Prozentzahl wird nicht überleben. Die werden so und da herrscht einfach ein brutalster Verdrängungswettbewerb und ist so ein bisschen Survival of the Fittest. Und die, die wirklich stark genug sind, die werden überleben und die werden dann auch stark und die werden auch stark in den Weltmarkt hineingehen. Aber ich merke es auch bei den Studierenden. Ich merke es auch, da ist schon ein Wettbewerb einfach, ein Wettbewerb untereinander. Und das hat, glaube ich, was auch mit dem System zu tun, mit dem chinesischen System, mit dem chinesischen Bildungssystem. Gaokao, das System, um eben die Universität zu erreichen, ist ja ist ein Punkt im Leben, auf den alles hinzuläuft, der vorbereitet wird bis zum Ende und an dem sich vieles, vieles, vieles für die Zukunft ja festmacht. Und ich glaube, so merke ich, so empfinde ich die Studierenden, dass sie das auch weiter ins Studium hineintragen. Es ist ein extrem hoher Wettbewerb, das extreme Gefühl, auch besser zu sein. Besser sein zu wollen als der andere.
Ja, so ein bisschen wie Pilothalle vor einem Automobilprojekt, ne? Da muss der Automobilvorstand zu dem Auto jeweils sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Ne? Das entscheidet
Ja,
sich
ja,
da
ja,
das
ja, ja,
Schicksal.
ja, 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 ja,
Ja,
ja,
sehr
ja.
schön. Lass uns noch ein bisschen über Ihren Alltag und dann als Hochschulprofessor sprechen in China. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, sieht gar nicht so anders aus als in Deutschland, Fachkonferenz und Lehrtätigkeit. Und aber dennoch, was überrascht Sie immer noch nach 6 Monaten in Ihrem Alltag?
Was mich immer noch überrascht, es ist vielleicht nach wie vor der Gedanke, dieser Wille, und das merke ich sowohl bei den Kollegen, die eben akademische Laufbahn eben einschlagen wollen, auch junge Kollegen, die als Assistant Professor oder Associate Professor arbeiten, die eben den Weg noch durchlaufen müssen, der unbedingte Wille, einfach erfolgreich zu sein. Dass sie immer wieder versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, Dinge umzusetzen, zu realisieren, dann doch ihre Publikation, wenn die Ablehnung irgendwo war, dass sie woanders unterkommen und so weiter und sich nicht entmutigen lassen. So. Der Wille, erfolgreich zu sein, aber auch die Leidenskraft, so würde ich mal sagen, das eben durchzusetzen und da eben auch alles reinzustecken. So. Was mich nicht überrascht, aber nach wie vor ehrlich gesagt fassungslos macht, weil ich es wirklich fast, obwohl ich mich mit China auch vorher schon viel beschäftigt habe, trotzdem noch fassungslos macht. Ich frage mich manchmal, in welch kurzer Zeit eigentlich China uns in vielen Bereichen nicht nur eingeholt, sondern in Teilen überholt hat.
In der
Wie gesagt,
Wissenschaft
ich war
meinen Sie
selber.
auch oder
Bitte?
speziell in der Wirtschaft oder meinen Sie in der Wissenschaft
In der
auch?
Wirtschaft,
In der
genau. Ich
Wirtschaft.
war ja selbst ja 25 Jahre in der Automobilindustrie unterwegs und fühle mich ja heute immer noch der Automobilindustrie verbunden. Viele Themen, die ich ja an der Uni mache, sind ja automobilbezogen, beschäftige mich mit Themen Disruption,
Ja.
Transformation, was funktioniert in China, was kann man vielleicht übertragen, auch der Versuch, so ein bisschen Brücken zu bauen, also
Ja.
als Brückenbau da auch zu fungieren. Aber ich bin eben selber immer noch fassungslos. Ich frage mich wirklich immer noch, was haben wir in Deutschland nicht gesehen? Was haben wir da verschlafen?
Ja.
Haben wir da zu lange auf unsere Perfektion einfach vertraut und gesagt, wir haben so starke Marken mit unseren Premium-Marken im chinesischen Markt, uns kann keiner was. So dieses typische Innovators-Dilemma, was man ja so kennt, dass eben die in der Vergangenheit eben auch sehr, sehr, sehr stark waren, sich gar nicht so sehr um die Zukunft kümmern, weil die sagen, es funktioniert sowieso. Ich muss selber schon auch sagen, wir haben. Als wenn ich darüber nachdenke, die chinesischen Autos in Deutschland auf der IAA vor 10 Jahren, herzlich willkommen, aber man hat auch ein bisschen belächelt. Naja, da ist noch ein bisschen Perfektion irgendwie mitzubringen. Und dann ging das so schnell. Und das ist eben das, was ich meine, fassungslos, wo ich dann denke, haben wir alle einen Winterschlaf gehabt? Auf einmal waren die Chinesen da. Und es ist heute, und das ist das, was mich immer noch wieder überrascht. Es ist heute so in den Sprachgebrauch schon verankert, egal mit welchem Automobilisten Sie reden, und das wäre vor 5, 6 Jahren nicht möglich gewesen, dass gesagt wird, die Chinesen sind uns mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht in vielen Bereichen weiter, was künstliche Intelligenz, was Software angeht, Batterietechnologie, also alle Themen, die letztendlich auch die Zukunftsthemen der Automobilindustrie beschreiben. Und das macht mich fassungslos. Wie konnte
Ja,
das passieren?
genau, darf ich nochmal einhaken, weil das wussten Sie ja zumindest von Schlagzeilen auch aus Deutschland, als Sie in Deutschland waren. Und jetzt sind Sie 6 Monate in China. Haben Sie noch in China noch zusätzlich direkte Eindrücke gewonnen können, dass die chinesische Automobilhersteller wirklich auf Augenhöhe sogar Deutschland zum Teil auch überholt haben? Oder welche zusätzliche Eindrücke haben Sie oder Informationen haben Sie dadurch gewonnen, durch den Aufenthalt?
Ich liebe Shenzhen ja nicht nur seiner Dynamik wegen und seiner Innovationskraft und all das, was auch mit Shenzhen verbunden wird, sondern ich liebe Shenzhen auch der Lage wegen. Ich will jetzt nicht sagen des guten Wetters wegen, sondern ich finde es faszinierend, Shenzhen und Hongkong ist für mich fast so ein bisschen wie eine geteilte Stadt, wie vielleicht Berlin früher, Ost- und
Ja.
West-Berlin. Und wenn Sie sich von Shenzhen nach Hongkong begeben und von Hongkong zurück nach Shenzhen begeben, dann merken Sie vielleicht die alte Welt und die neue Welt. Das ist so krass nebeneinander. Sie kommen nach Hongkong. Ich war jetzt das vergangene Wochenende noch in Hongkong. In Shenzhen ist es fast unmöglich, mit Bargeld zu zahlen. In Hongkong ist es teilweise noch gefordert, dass sie gar nicht mit Karte zahlen können. So, dass sie, wenn sie bestimmte Sachen, wenn ich meine Bahncard in Hongkong aufladen möchte, dann geht das nur bar. Das ist in Shenzhen, wenn ich mit Bargeld bezahlen möchte, da schaut mich jeder komisch an. Das ist gar nicht möglich. Wenn Sie nach Hongkong kommen, merken Sie alte Infrastruktur. Sie merken, das ist alte Infrastruktur. In Shenzhen, gut, wie soll es auch anders sein? Das ist eine junge Stadt. Es ist alles neue Infrastruktur. Wenn Sie nach Hongkong kommen, hören und riechen Sie den Verbrennungsmotor. Wenn Sie nach Shenzhen kommen, ist es leise und Sie sehen auf der Straße fast nur Elektrofahrzeuge. Das ist das, was mich so ganz, das zu erleben. Mir ist schon klar, dass ich in Shenzhen natürlich auch an einem ganz besonderen Ort bin. Und sobald
Ja.
ich die Stadt verlasse und auf dem Land bin, wird das sicherlich auch anders sein. Oder ist es auch anders? Also das habe ich ja erfahren. Aber trotzdem, das hier so mitzuerleben oder auch mitzuerleben in Shenzhen, ich kann ohne Probleme, gut, ich jetzt nicht, weil ich keinen chinesischen Ausweis habe, aber Sie können ohne Probleme ein fahrerloses Taxi bestellen. Es ist in Deutschland, obwohl wir das Land das Geburtsland des
Automobil ist.
Automobils sind, das
Ja.
Geburtsland des Automobils, ich
Ja.
erlebe es in Deutschland einfach nicht im Alltag, dass fahrerlose Autos an mir vorbeifahren. Das erlebe ich hier an der Universität ständig. Oder irgendwelche Reinigungsmaschinen, die einfach
Ja.
fahrerlos ihren Job machen. So. Und das sind Dinge, die einfach im Alltag da sind. Oder alleine das, was ja uns auch fasziniert im Westen, wenn wir mitbekommen, in Peking ist ein Marathon, an dem humanoide Roboter mitlaufen. Phänomenal, obwohl es ein Spaßding natürlich ist. Aber das zeigt ja, wie sich Innovation und Technologie einfach in den Alltag hineinfrisst. Und das finde ich faszinierend.
So,
Wenn
genau zu
wir über,
den, ja, bitte, machen Sie fort.
wenn wir über das Thema, wie gehen wir mit Pflege im Alltag um, ist ein ganz sensibles Thema. Da ist in China, habe ich das Gefühl, die Diskussion darüber, welche Aufgaben können humanoide Roboter übernehmen? Natürlich nicht seelische Aufgaben, keine geistigen Aufgaben, aber sie können im Haushalt helfen. Und da ist, glaube ich, die Adaptionsgeschwindigkeit der Chinesen eine völlig andere als bei uns in Deutschland. Ein solches Thema würde bei uns in Deutschland erstmal in 100 Ethikdiskussionen, 100 Gruppen und so weiter, das Für und Wider, und da gibt es natürlich Für und Wider, überhaupt keine Frage. Aber die Offenheit der Chinesen, sowas überhaupt erstmal zu probieren, ist eine ganz andere. Das ist eine ganz andere.
Ja, gerade zu dem Thema, dieser Halbmarathon-Wettbewerb der humanoide Roboter. Vor einem Jahr gab es ja den ersten Wettbewerb und jetzt vor ein paar Wochen war der zweite. Dieser Sprung innerhalb von 365 Tagen ist ja riesig. Bei dem ersten Wettbewerb, die meisten Roboter sind nach dem Startlinie quasi umgekippt, weil sie überhitzt sind.
Genau.
Und nach dem zweiten Wettbewerb jetzt hat zumindest einen Roboter geschafft, schneller als ein Mensch zu laufen, innerhalb von einer Stunde oder so. Das ist die Größenordnung. Das ist ja Wahnsinn. Und haben Sie in Shenzhen auch erlebt, das habe ich gelesen, selber noch nicht erlebt, schon humanoide Roboter als Polizei, so Patrouille laufen, schon auf der
Das habe
Straße?
ich. Nee, das würde ich auch gerne noch erleben. Ich hatte am Wochenende wieder ein Ereignis. Genau, vielleicht kann man es auch so zusammenfassen. Ich habe immer wieder Ereignisse, wo ich denke, wow, cool. Angefangen von den Drohnen. Wir haben hier in Shenzhen gibt es verschiedene Parks, wo sich wirklich die Menschen bei KFC, Kentucky Fried Chicken, was bestellen können. Also bestimmte Partner, die da irgendwie mitmachen müssen und so weiter. Und man kann sich per Drohne eben seinen Lunch oder sein Essen eben in einer Station liefern lassen. Dass das existiert, weiß, glaube ich, jeder, aber das eben mitzubekommen, ist nochmal was anderes. Und die Chinesen haben ja, also China hat ja auch gesagt, dass der Markt eben, der Low-Attitude-Markt, dass der eben ein Markt auch der Zukunft sein wird, wo man eben stark unterwegs sein möchte. Und das erlebe ich eben halt auch. Ich gucke aus meinem Büro an der Universität, schaue ich auf das College of Urban Logistics and Transportation, übrigens auch ein deutscher Dekan. der dort tätig ist. Und da ist auf dem Dach ist ein großes Drohnenlandefeld eingerichtet. Da können Riesendrohnen, wo auch Menschen mit transportiert werden können, aber auch Delivery Drones können da landen. Und das eben, das im Alltag so mitzubekommen. Und anderes, das ist eine völlig andere Ebene, aber ich hatte das vorher noch nicht erlebt. Ich wusste, dass es das gibt, wenn Studenten mit ihrer Hand zahlen, also einfach die Hand hinhalten, anstatt
Karte,
irgendein
Handy,
QR-Code oder sowas. Und man kann eben, dass die Hand durch die DNA, genau wie ich einen Gesichtsscan machen kann, ich halte einfach nur meine Hand dorthin und dann geht eben ein Tor auf. Oder das war in diesem Fall, ich war am Wochenende an der Shenzhen, nicht an der Shenzhen Technology University, sondern an der Shenzhen University, die ist an einem anderen Standort. Und dort haben Studenten eben den Bus betreten, mussten dafür irgendwie zahlen, aber sie haben einfach nur die Hand wovor gehalten und dann funktioniert, dann piepte es und dann konnten sie reingehen. Und das ist eben schon faszinierend, das
Ja,
mitzubekommen.
das ist auch neu für mich. Aber was macht das mit Ihnen? Also wenn Sie jetzt 6 Monate als ehemalige VDA-Hochfunktionär und Geschäftsführer und jetzt als Deutsche, als Professor aus Deutschland in Shenzhen erlebt diese ganze Innovation, was macht das aus mit Ihnen, diese neuen Eindrücke? Ist eher ein ja, Sie haben gesagt, schon mit der Gefühlsmäßigkeit haben Sie fassungslos beschrieben, aber was sind dann die weiteren Gedanken, was Sie denken, was man eigentlich mal ändern muss? Was sind so die Gedanken, die Sie gleich bei Ihnen jetzt sozusagen haben? Das würde mich interessieren.
Es macht mich schon, wie ich eben gesagt habe, in dem ersten Moment auch vielleicht fassungslos, dass ich sage, wie kann, und das ist ja ohne Zweifel so, das Land der Dichter und Denker, das Land der Ingenieure, Made in Germany, was ist passiert, dass wir uns da haben in Teilen so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen?
Haben Sie Angst?
Natürlich.
Ich frage extra, haben Sie dadurch Angst bekommen oder was ist Ihre Gefühlslage?
Respekt,
Das
Respekt.
bin
Ich merke gleichzeitig, dass die chinesischen Professoren oder auch chinesische Unternehmen, nach wie vor ist es ja so, dass deutsche Unternehmen auch einen exzellenten Ruf auch in China haben und auch der Wert und die Qualität eben der deutschen Produkte und der deutschen Marken auch nach wie vor gesehen wird irgendwie. Es ist gar nicht so, dass Deutschland schlechter geworden ist. Ich sage jetzt einfach mal Deutschland, um insgesamt dass die deutsche Industrie schlechter geworden ist. Es ist nur so, dass eine chinesische Industrie viel besser geworden ist. Und ich kenne das selber. Ich habe früher bei Ford gearbeitet. Wenn ich dort in einen Schauraum gegangen bin, also in die Zukunft, ein Fahrzeug, das eben in 3 Jahren auf den Markt kommen soll, und man guckt dann in dem Entwicklungszentrum und man denkt, wow, cool, damit werden wir die Zukunft. Das wird ganz weit nach vorne. Aber der Wettbewerb steht ja auch nicht, sondern wenn dann der Wettbewerb noch mehr macht, dann ist das, was Sie als Wow, denken, und der andere ist dann trotzdem einen Schritt weiter, dann sind Sie am Markt hinten dran. Und so das gleiche Gefühl habe ich zurzeit so ein bisschen bei Deutschland. Wir haben uns ja nicht verschlechtert in dem Sinne, dass wir auf einmal keine Autos mehr bauen können oder dass wir auf einmal keine guten Ingenieure mehr haben. Wir haben exzellente Ingenieure und wir sind auch nach wie vor exzellent in Innovation. Aber es gibt eben andere Länder, die zum einen in ihrer Geschwindigkeit schneller sind, und das ist ein Defizit in Deutschland. Speed, Speed, Speed. Können wir gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Habe mich auch versucht, mal intensiv damit zu beschäftigen. Das wollte ich ja auch lernen. Was heißt eigentlich Speed? Das ist immer so ein Schlagwort. So, und zum anderen, dass sich Deutschland vielleicht zu sehr eben auf Technologien eben auch fokussiert, die nach wie vor ihre Relevanz natürlich haben, aber es gibt eine Verschiebung in den Kernthemen, in den Kernbereichen. Selbst wenn Sie in der Automobilindustrie bleiben, da gibt es eine Verschiebung von der Hardware zur Software. So, und wenn wir die Meister der Hardware waren und auch nach wie vor sind, wir sind nicht unbedingt die Meister der Software. Und das ist eben das Problem. Und wenn ich sage, der zukünftige Kaufanlass, das Kaufkriterium eines Kunden ist weniger die Hardware, Die Hardware wird immer wichtig bleiben, da bin ich fest von überzeugt. Das Gefühl, die Haptik eines Autos wird immer wichtig bleiben. Aber die Software und gerade im chinesischen Markt, vielleicht noch mehr als im europäischen Markt, der Computer auf Rädern, der chinesische Kunde, der in den Computer auf Rädern möchte, und das haben wir nicht in der Geschwindigkeit eben mit vollzogen, wie das andere vollzogen haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass Deutschland bei gerade solchen Technologien, Software, künstliche Intelligenz, Batterietechnologie, dass wir in solchen Kernbereichen eben auch schon manche Punkte einfach verschlafen haben. Und macht mir
Also,
das Angst? Ich meine, so ist es nun mal. Wir müssen damit eben vernünftig umgehen. Wir müssen voneinander vielleicht auch lernen. Es ist ja nun nicht so, dass jetzt die chinesischen Automobilhersteller auf einmal alles können und wir können gar nichts mehr, sondern ich glaube, jeder hat seine Stärken. Und das versuchen wir ja gerade auch auszuspielen, dass man versucht, eben auch durch Kooperationen, durch ja, sinnvolle strategische Verbindungen einfach die Stärken miteinander zu verbinden. Und vielleicht ist das auch das Zukunftsmodell, dass man eben auch sagt, ich glaube, Deutschland steht nach wie vor für Perfektion und auch für gute Qualität einfach der Fahrzeuge, womit ich nicht sagen will, dass die chinesischen Fahrzeuge, auch das macht mich immer wieder fassungslos, wow, was für eine Qualität die Produkte mittlerweile mit sich bringen, aber dass man eben auch Kompetenzen eben vereinen kann und vielleicht die Agilität der Chinesen und die Schnelligkeit und die Innovationskraft und vielleicht die Präzision der Deutschen und dass man daraus was Gutes machen kann.
wissen Sie, manchmal habe ich wieder Gedanke, also ich stimme Ihnen zu, dass man starken Wettbewerb eher sportlich sehen soll, auch eher als Motivationsfaktor für sich selber. Und ich denke, das ist schon im Vergleich mit Sport da. Also, das ist die Möglichkeit, wie man jetzt im Sport auch sehen würde. Aber ich sehe, das ist auch nicht so ganz linear wie in einer bestimmten Sportart. Da gibt es immer einen Nummer eins und da gibt es ja die Rangfolge weiter. Ich sehe das so ein bisschen wie vielleicht ein erweitertes Sinne Olympiade. Eine Olympiade, du hast ja sehr, sehr viele Disziplinen. Und ob ein Land gut oder schlecht in der Gesamtwertung ist, das besteht ja aus Ergebnissen aus vieler Wettbewerbsart, vieler Disziplinen. Und da denke ich, sollte Deutschland aus dieser Art von Faszination, dass China in bestimmten Disziplinen sehr gut ist, eher die Motivation bekommen, für sich selbst eine gute Positionierung zu definieren und dort wieder gut zu sein und
Ja.
sozusagen eine Wettbewerbspositionierung. Und da denke ich, sollte eher die Motivation, wobei das ist natürlich auch ein ergebnisoffener Gedanke. Und weil ich jetzt mit meinem, sagen wir, deutschen Aufenthalt fast genauso lang oder sogar noch ein bisschen länger in Deutschland bin wie in China. Wenn ich über die chinesische Fortschritte spreche, denke ich automatisch schnell dran, was ist dann die Konsequenz für Deutschland? Was kann Deutschland daraus sozusagen machen? Das ist im Moment meine Gedanke. Deutschland muss eigentlich sich neu positionieren in der neuen Situation.
Ja, genau. Genau. Das merke ich schon auch in den Gesprächen mit den Studierenden, dass da schon manchmal auch Fragezeichen kommen. Da wird schon differenziert zwischen old and new, also old economy, new
Man kann
economy,
es so
so war der Spruch,
bezeichnen,
so
ich finde es aber nicht so ganz umfangreich richtig, aber man kann so bezeichnen, um das zu verdeutlichen. Aber was ich denke schon, vielleicht hat Deutschland eine alte Positionierung, die noch nicht sozusagen abgedatet wird. Deutschland braucht noch eine neue Positionierung insgesamt von der Industrie, aber von Land auch. Also das Land braucht auch eine neue Positionierung, finde ich, ne? Und
Das wurde ich
ein Aspekt,
jüngst
ja, bitte.
auch bei einem Abendessen mit anderen Professoren gefragt,
Ja.
wo will Deutschland eigentlich hin? Das ist ja genau die Frage, die Sie auch stellen. Was
Genau.
ist eigentlich die Positionierung von Deutschland? Also wie wollen wir uns im Wettbewerb eigentlich aufstellen? Genau, und da gibt es, glaube ich, das wird ja auch in Deutschland kritisiert, wird ja auch an der aktuellen Bundesregierung kritisiert, wo ist eigentlich das schlüssige Konzept, wo ist eigentlich der Plan, wo wir hinwollen? Auch da sind die Chinesen ja sicherlich durch ihren Fünfjahresplan wird ganz anders vorgegangen irgendwie. Auch das ist, wenn ich das von außen, Leute, die wenig mit China zu tun haben oder vielleicht auch gar nicht so in der Wirtschaft unterwegs sind, die denken ja beim Fünfjahresplan, denken die ja an so einen DDR-Plan, so ein kommunistischer Plan, der irgendwie zentral umgesetzt wird. Und ein Fünfjahresplan ist ja hier was ganz anderes. Es werden strategische Industrien einfach definiert. Da werden Anreize gesetzt und dann ist ein massiver Wettbewerb darunter, dass man versucht eben so, aber man sagt ganz genau, in welchen Bereichen möchte ich langfristig führend sein. Und dann wird alles dran gesetzt, dass man diese Bereiche eben auch nach vorne hinschiebt. Und das hat man für die Automobilindustrie getan. Man hat gesagt, wir wollen eine weltweit wettbewerbsfähige oder führende Automobilindustrie eben etablieren. Und da hat man alles dran gesetzt, das zu tun. Durch eben auch Förderung der Elektromobilität, durch verschiedenste Pakete, die eben dort geschnürt wurden. Und die wurden ja jetzt, wurden sie ja quasi aufgegeben, die Pakete, weil man sich auch schon am Ziel wähnt. Weil man auch sagt, den Markt für Elektrofahrzeuge, den haben wir sicherlich für uns gewonnen.
Und ich finde, das ist auch auf einer Seite faszinierend, dass China diese langfristigen Plan hat. Aber was mich wiederum nach wie vor noch fassungslos macht, ist, dass man in Deutschland diese langfristige Planung gar nicht so sehr vermisst, weil wir im Alltag sind. Ich denke, die Unternehmen sind nicht gewohnt, dass der Staat der Wirtschaft eine konkrete Planung gibt. Deswegen vermisst man ja diese große Planung ja auch nicht. Die normale Bevölkerung auch nicht. Auch selbst die, sagen wir, gebildete Manager und Mitarbeiter, Ingenieure, die vermissen diese Planung ja auch nicht. Und das ist sozusagen gar nicht richtig oder falsch, das ist einfach so systembedingt. In China, man wird ja gar nicht gefragt, man wird jahrzehntelang diese Planung vor die Nase gesteckt und das ist dann die Planung, alle sollen danach laufen. Und in Deutschland, es gibt nicht diese Planung und jeder macht aus seiner Perspektive eine gute Geschäftsidee oder seine gute Geschäftsentwicklung. Aber es gibt keine nationalweite sozusagen Vision und Planung. Man vermisst es dementsprechend auch nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was die beiden Länder so unterscheiden. Ne? Das ist systembedingt, würde ich sagen. Systembedingt ist auch so, was Sie vorhin auch gesagt haben, dass die jungen Lehrkräfte oder Lehrkräfte allgemein sehr ehrgeizig sind. Und wahrscheinlich auch merken Sie auch die Studierenden, die auch ehrgeizig sind. Und welche Klischee wurde bestätigt, und welche Klischee stimmen dann nicht bei den Studierenden?
Sie meinen, wenn ich an Studierende denke, wie ich die Studierenden einordne oder ob bestimmte Klischees dort sind, die ich auch bei den chinesischen Studenten vermutet hätte?
Genau, zum Beispiel klassischerweise, man sagt, ne, dass die fleißig sind, dass sie Frontalunterricht bekommen, wenig innovativ sind. Also so sind so die Klischee. Und auf der anderen Seite haben Sie ja gesagt, dass die Motivation, natürlich hohe Motivation, ist es eindeutig erlebbar. Aber welche Klischee hat das nicht bestätigt und hat Sie dann sozusagen bei den jungen Studierenden doch überrascht?
Ja gut, wenn es darum geht, um Fleiß und um Intelligenz und da würde ich jetzt mal sagen, dass beide, also Deutschland genauso wie China und China genauso wie Deutschland, also es gibt in beiden Ländern exzellente Studierende und auch exzellente Universitäten, das ist überhaupt keine Frage. Und genauso gibt es auch in beiden Ländern Studierende, wo man auch nachtreten muss, also wo man auch, die man wachrütteln muss oder so. Also das gibt es in allen Ländern. Also da unterscheiden sich die beiden Länder gar nicht so sehr. Ich glaube, was schon sehr unterschiedlich ist, und das habe ich aber auch erwartet, ist einfach der Fleiß. Also der Fleiß der chinesischen Studenten. Und das glaube ich merken, oder dass der Hintergrund einfach so ein bisschen ist, dass eben, wo wir auch zu Beginn schon kurz darüber gesprochen haben, einfach der Weg hin zur Universität, also die Aufnahmeprüfung sozusagen, das Gaokao, Das ist eben anders als unser Abitur, das sich so über die Abiturnote setzt sich ja über Jahre eben zusammen und dann gibt es eben eine finale Abiturnote. Und hier ist es so ein bisschen so ein Alles-oder-nichts-Prinzip. Also ich jahrelang wird darauf hingearbeitet eben und einmal gibt es diesen großen Tag und dann gibt es eben oder diese große Prüfung und dann eben alles oder nichts und genau und das setzt sich so ein bisschen fort. Also die Studierenden sind eben sehr, sehr fleißig und sehr prüfungsfokussiert, extremst diszipliniert. Ich kann mir gar überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie mit einem Studenten, hatte ich zumindest bisher nicht, dass es irgendwie zu einer Konfrontation kommen kann. Oder dass, wie man das vielleicht aus deutschen Schulen schon so ein bisschen kennt, dass die Schüler auch gegen die Lehrer aufbegehren oder so. Ich kann mir das in China schwer vorstellen. Also das ist schon ein, dann auch autoritär. So, und die Studierenden kommen aus einem solchen Schulsystem und sind dann schon auch sehr fleißig, sehr diszipliniert, sehr dem Professor auch in einer gewissen Art und Weise hörig. Und das läuft schon alles sehr behutsam ab. So. Und das ist an deutschen Hochschulen, da ist dann manchmal ein bisschen mehr Remi-Demi, da wird dann auch mal mit Widerworten oder Dinge, die einem nicht passen, und die Studenten machen Proteste und so weiter. Und das gibt es hier weniger. So, also in.
Das ist für Sie angenehmer, aber wo sehen Sie vielleicht die Kehrseite? Ist es, ich denke mal, wenn man dieser Fleiß hat, kann man wahrscheinlich gut Dinge einprägen, Dinge pauken sozusagen. Aber ist es wirklich aus Ihrer Sicht wirklich nur positiv zu sehen? Oder was sind die Kehrseite für das Studieren und für Erlangen von Wissen und Erlangen von Grundlage für Ihre zukünftige berufliche Herausforderungen?
Gut, ich komme natürlich ich bin eben Deutscher und bin als Deutscher nun eben in China und vor dem Hintergrund bin ich eben auch im Hörsaal teilweise andere Dinge gewohnt. Wenn ein Student in Deutschland im Hörsaal anderer Meinung ist, dann hat er häufig auch keine Hemmungen, das auch zu sagen und auch den Diskurs eben auch einzugehen. Und das merke ich hier weniger. Hier ist schon mehr auf, ich lerne das, was mir gesagt wird. So, und da besteht dann zuweilen die Gefahr, dass man natürlich repetiert und dass man gar nicht versucht, eben sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber das ist natürlich auch eine gewisse Systembedingtheit. Also so ein System bringt das halt mit sich. Hinzu kommt, dass die Studenten extremst jung sind. Ein 20-jähriger Deutscher ist älter als ein 20-jähriger Chinese. Nicht biologisch, sondern einfach in seiner Erscheinung. Und das kann ich fast durch die Bank sagen, irgendwie. Die kommen mir schon auch noch sehr jung vor. So. Und gleichzeitig merke ich aber, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich vollzieht, und ich genieße das so richtig, dass ich das Bild, das vielleicht auch manche von China noch, die noch nie in China waren, dann noch vor sich haben, keine Ahnung, die kommunistische Einheitskleidung. Die jungen Menschen wollen sich schon auch zu erkennen geben, auch durch Individualität. Und das merke ich einfach an der Kleidung, an der, wenn die Haare mal grün oder blau gefärbt sind oder wenn. Also dann schon auch auffallen wollen durch ihre Erscheinung. Und das ist sehr nett anzusehen. So empfinde ich das. Das ist obwohl es ein Kollektiv ist, ich glaube schon, dass China, das muss man schon sagen, ist eine kollektive Gesellschaft und keine Individualgesellschaft, so viel wie vielleicht die europäische Gesellschaft mit allen Vor- und Nachteilen und in China mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich glaube, dass hier auch ein gewisser Wandel vollzogen wird, dass eben Studenten, und wenn ich jetzt sagen würde, Studenten lehnen sich gar nicht gegen Professoren auf, dann muss ich mich hier auch fast wieder korrigieren, weil ich schon ein paar Fälle hatte, wo auch durchaus, jetzt nicht verbal, aber wo man schon auch merkte, dass da Meinungen aufeinanderprallen. In dem, was gerade jetzt getan werden soll. Also, dass immer mehr Individualität sich, glaube ich, auch durchsetzt. Und ich glaube, das ist gerade erst am Anfang. So, das wird sich immer mehr durchkaskadieren und dass die Gesellschaft vielleicht auch immer bunter wird.
Das finde ich jetzt spannend. Auf einer Seite haben Sie jetzt in 6 Monaten sehr viel innovative Sachen gesehen in China an Produkten und sagen, ja, jetzt fühle ich mich nochmal selbst nochmal bestätigt, weil ich das erlebt habe, dass Deutschland sogar in einigen Bereichen bisschen nicht aufgepasst hat, dass China uns überholt hat. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt sehr fleißige Studenten, die so ein bisschen kindisch rüberkommt und natürlich individuelle Kleidungsstil gibt es schon zu erkennen, aber immer noch sehr unerfahren. Die Studenten haben sie manchmal auch sich selber gefragt, sind das die, die jetzt ich lehrt habe an der SZTU und dann später die, die Ingenieure sind, die zu Huawei, Tencent und BYD gehen, da uns deutschen Industrie und unser deutscher Mittelstand dann Wettbewerb anbietet. Können Sie das so wirklich bildlich vorstellen? Wenn nicht, ich formuliere meine Frage so ein bisschen ausführlicher. Wenn nicht, kann das daran liegen, dass die chinesischen Ingenieure, die jetzt erfolgreiche Produkte auf den Markt bringen, sind vielleicht anderen Typen? Und so, dass man jetzt sagen kann, Deutschland muss man sich gar nicht fürchten, weil die jungen Ingenieure, die ich jetzt lehre, die werden wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie die jetzigen Ingenieure, die jetzt schon bei Huawei und bei BYD arbeiten. Oder sagen Sie, diese jungen Leute, die genau durch dieses System, Gaokao und dieser Fleiß und dann diese Motivation beim Studieren und dann später vielleicht durch andere wunderbare Wandlungsprozesse, werden Sie total schlau und gefährlich für den deutschen Wettbewerb. Haben Sie manchmal überlegt, wo könnte sozusagen diese Geheimnis von der chinesischen jungen Mitarbeiter sein oder junge Generation sein, die diesen wirtschaftlichen Erfolg trägt und vielleicht auch weiterführt?
Gut, das ist natürlich jetzt, da würde ich mich jetzt in gefährliches Terrain wagen.
Ich weiß, es ist auch wirklich mehr ein Bauchgefühl, als wirklich wissenschaftlich zu bestätigen.
Es gibt bei den aktuellen chinesischen Studenten, die ich erlebe, aber auch, ich unterrichte gleichzeitig auch noch an der Universität Rostock. Ich mache das natürlich zur Zeit auch recht digital, weil ich nicht irgendwie ständig darüber fliegen kann und so weiter. Aber so wie es halt passt, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich auch nach Rostock fahren und wenn ich eben hier bin, dann muss es halt digital sein. Und es gibt sowohl in Rostock als auch hier gibt es extrem gute, aber auch durchaus auch dann wiederum schwächere Studenten so. Und das ist, glaube ich, was ganz Normales. Ob die Generation an Ingenieuren und Businessleuten, die eben jetzt in der Wirtschaft sind oder die in die Wirtschaft kommen werden, und so verstehe ich Ihre Frage, ob die sich unterscheiden, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Das weiß ich nicht, da müsste ich mutmaßen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dann müsste ich das ja auch für Deutsch, dann müsste das ja, warum sollte das in Deutschland dann anders sein, dass eben in Deutschland heute die Ingenieure, die heute fertig wären oder die Studenten, die eben heute in den Arbeitsmarkt kommen, dass sie, ich glaube, sie haben einfach andere Kompetenzen und andere Fähigkeiten und Fertigkeiten als dann vielleicht die Generation davor. Und ich glaube, das kaskadiert sich durch die Generation so durch. Aber was man, glaube ich, nie vergessen darf, China ist ein Land von 1,4 Milliarden Menschen. China hat, ich kann es gar nicht genau sagen, wie viele Studenten jährlich in den Arbeitsmarkt entlassen werden. Und selbst, you name it, welche Zahl der Studenten, wo sie dann sagen würden, naja, ob das jetzt die Zukunft ist, weiß ich nicht genau. Aber es werden bei der Anzahl der Masse auf jeden Fall genügend Leute dabei sein, dass eben die Innovationskraft, Innovationsstärke Chinas eben auch in Zukunft gewahrt bleibt. Da würde ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen machen. Das kann ich mir nicht
Und
vorstellen.
ich ziele auch noch ein bisschen darauf, weil ich denke, da werden Sie sicherlich schon gehört haben, in China, die soziale Wandlung ist ja sozusagen synchron wie die Wirtschaftswandlung auch, Wirtschaftsentwicklung auch, ne? Und es gibt viele neue Trends, die in der Gesellschaft, die sehr stark schon europäischen und amerikanischen Gesellschaft engelt. Zum Beispiel Es gibt da durchaus eine hohe Arbeitslosigkeitsquote unter der jungen Leute, die zum Teil nicht nur mangels Arbeitsplätze begründet, sondern einfach, dass sie vielleicht mangels Motivation sind und auch vielleicht eine andere Art von Beschäftigung vorziehen, als in normale Anstellung zu gehen, sondern machen lieber Freelancer-Jobs und dann Tageslöhner zu sein, obwohl sie Tolles studiert haben. Das sind natürlich auch Trends, die man immer mehr festgestellt haben. Aber da stimme ich Ihnen zu, weil die Gesamtmasse natürlich groß ist, ist die Menge von Ingenieur oder Absolventen, die jetzt in diese Top-Unternehmen gehen, wie BYD, Huawei, immer noch sehr ausreichend, also mehr als ausreichend sein. Das ist natürlich auch richtig. Und die sozusagen Tore schaffen, in diese Unternehmen zu gehen, sie werden natürlich durch einen so unheimlichen Wettbewerbstrieb sozusagen gejagt, weil diese hohe, sie bekommen sehr, sehr, sehr gut bezahlte Jobs, aber dieser Druck im Job ist auch unheimlich hoch. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Ich bin selber nicht in den USA gearbeitet, aber ich denke, das ist vergleichbar wie in solche Top-Unternehmen in Silicon Valley, auch ähnlich dann. Ne?
Ja. Das kannte ich ehrlich gesagt so von deutschen Hochschulen auch gar nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns an der Business School ein Xiaomi Talent Program. Das heißt, wir arbeiten mit Xiaomi eben zusammen. Sie haben ja ihr Headquarter in Beijing, aber haben eben auch eine Niederlassung hier in Shenzhen. Und wir arbeiten eng mit denen zusammen. Und dass wir sogar mit denen gemeinsam diskutieren, welche Studenten braucht ihr eigentlich? Wie sollen die Studenten, also was ist eigentlich das, was ihr von den Studenten erwartet? Was müssen die mitbringen? Also sprich, dass wir auch unser Curriculum da entsprechend dran anpassen können. Und das ist, ich war zuerst verwundert und habe mir gesagt, da war die so ein bisschen Universität, Universitas. Also man bildet auch eher so ein bisschen der humanwissenschaftliche Gedanke, man eine breite Ausbildung und so weiter. Nee, dass man schon auch schaut, was wollt ihr Unternehmen eigentlich? Weil die Universität hier sagt schon, unsere Zielunternehmen, also dass man auch so ein bisschen kundenorientiert denkt, wer sind eigentlich unsere Zielunternehmen für unsere Studenten, also für unser Produkt? Und das sind insbesondere die Unternehmen hier in der Greater Bay Area, also Shenzhen, Hongkong, Macau, Guangzhou.
Guangzhou, ja.
Genau, dass diese Area mit den Studenten insbesondere auch abgedeckt werden soll, dass dieser Markt auch da ist und dass man sich ganz bewusst an diese Unternehmen eben wendet und sagt, was ist eigentlich euer Bedarf? Und das Zweite, Studenten, die bei uns an der Business School studieren, müssen ein Pflichtpraktikum machen. Das kenne ich aus Deutschland ehrlich gesagt auch, dass das durchaus auch ein Teil des Studiums ist. Das ist hier in China anscheinend nicht gang und gäbe. Es gibt Studenten, die das durchaus machen, aber da versuchen wir uns an dieser Business School eben auch so ein bisschen mit abzuheben. Erstens, dass unser Programm komplett in englischer Sprache ist. Also die Studenten studieren nicht auf Chinesisch. Ich spreche leider kein Mandarin. Würde gerne, ich versuche, aber irgendwie komme ich nicht dahin. Sondern das ist komplett in englischer Sprache. Und gleichzeitig eben, dass man versucht eben, dass die Studierenden auch im Studium schon mitbekommen sollen, was heißt es eigentlich? Ich war jetzt Freitag noch bei einem Unternehmen in Nanshan, ein Stadtteil hier von Shenzhen, den ich besucht habe, der mir das Unternehmen gezeigt hat. Ich habe mit seinen Vorgesetzten quasi gesprochen und so weiter, um so ein bisschen zu sehen, irgendwie, wie machen die sich dort? Und vor dem Hintergrund, ich glaube schon, dass wir versuchen, einfach auch den Bedarf der Zukunft eben auch entsprechend in der Lehre zu verwirklichen.
Und Sie sagen, Sie unterrichten aber jetzt gleich oder die Lehre ja auch an der Hochschule oder an Universität Rostock, ne? Was sind die Fächer, die Sie in Rostock und in Shenzhen unterrichten?
Also, ich mache in Shenzhen mache ich zurzeit Brand Management, so heißt es halt Markenführung und strategisches Management. Und ich biete in Rostock, habe ich einen Kurs, das ist auch ganz interessant, der ist so ein bisschen geframed mit Don't be afraid, what can we learn from Chinese companies? Und das ist ein sehr, sehr kleiner Kurs, und also Marketing in der Praxis heißt das. Und die Studierenden müssen sich neben theoretischen Dingen, die wir dort machen und so weiter, müssen sich aber als eine große Aufgabe in dem Kurs, müssen sich ein chinesisches Unternehmen vornehmen, also ein bekanntes, erfolgreiches Unternehmen, wie beispielsweise Xiaomi, und müssen eine Best-Practice-Analyse machen. Also müssen, what can we learn from Chinese companies? Und ich versuche, und so versuche ich mich auch zu positionieren, also an der Brücke zwischen China, Deutschland, Deutschland, China. Was können wir, also Deutschland, was kann Deutschland von chinesischen Unternehmen lernen, aber vielleicht auch genauso gut umgekehrt? Was kann ich hier mit reintragen? Was kann ich basierend auf meiner Erfahrung, 25 Jahre Automobilindustrie, was ich eben mitbringe, was kann ich hier eintragen, aber was kann ich gleichzeitig auch mitnehmen oder was können deutsche Studierende vielleicht auch mitnehmen? So, und genau, eine Best-Practice-Analyse und da sind eben unterschiedlichste Unternehmen. Ich bin selber ganz gespannt, die machen das, die sollen das ganz strukturiert machen. Nach einem Schema auch abarbeiten und wirklich analysieren, warum ist eigentlich BYD so erfolgreich? Warum ist Xiaomi? Es ist ja unfassbar, in welcher Zeit und mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Perfektion die in den Markt gekommen sind. Oder Shein als Plattform,
Fast
Unternehmen
Fashion für eine
TikTok.
Plattform,
Ja.
ja.
So, und das sind alles Unternehmen, die ja, die so präsent sind. Das ist vielleicht auch noch im Westen, ich mache das auch mal gerne mit Studierenden und so weiter. Jedes Unternehmen ist ja auch anders und wodurch sind, wenn ich zum Beispiel zum Thema Markenführung, die Marke Tesla ist sicherlich sehr, sehr stark geprägt über eben den CEO Elon Musk. Wenn man chinesische Studierende, aber das wäre in Deutschland wahrscheinlich genauso, wenn ich nach dem CEO von Mercedes oder BMW fragen würde, könnte wahrscheinlich keiner nennen. Es sei denn, man beschäftigt sich irgendwie mit der Automobilindustrie, aber die Breite wird das nicht wissen. So, das heißt, für manche Marken ist der CEO total wichtig. Ich glaube, Tesla lebt ganz stark eben auch über Elon Musk oder hat gelebt, genau wie Apple über Steve Jobs gelebt hat. Und so gibt es ja auch in China, es gibt ja Akteure von Jack Ma über You Name It, gibt es ja Akteure, die in China jeder kennt, jeder. Die aber im Westen, interessanterweise, Steve Jobs kennt jeder, aber Jack Ma wird nicht jeder im Westen kennen. So, und das ist eine, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit, wann sich das wirklich stärker, dass auch solche Themen, und das sind ja eher Soft-Themen, dass die eben auch stärker so ein Imperium, das eben der Steve Jobs aufgebaut hat, dass eben genug Akteure hier in China sind, die auch ein ähnliches Imperium aufgebaut haben, aber die namentlich noch nicht so bekannt sind. Und so, und daran zu arbeiten, Studenten in Rostock zu sensibilisieren, ich versuche auch immer Werbung zu machen, ihr müsst hierher kommen. Wenn ihr ein Auslandssemester macht, dann kann das nur China sein. Geht bitte nicht irgendwo hin, wo ihr meint, da könnt ihr schön Urlaub machen oder sowas. In China kann man auch schön Urlaub machen, aber in China kann man vor allem viel lernen. Und genau, und das einfach zu spüren, was hier passiert in dem Markt.
Weil Sie ja Marketing lehren, auch in China. Marketing ist ein Bereich, deswegen frage ich auch, ein Bereich, wo sehr stark in Zukunft durch KI revolutioniert werden. Viele Tätigkeit, angefangen von Text schreiben und so weiter, das kann sehr stark durch eine KI durchgeführt werden. Und KI ist wiederum ein weiteres Terrain, wo in Deutschland natürlich sehr viel Skepsis kommt und das Verlust von Arbeitsplätzen. Wie ist da die Einstellung von den jungen Leuten, die jetzt im klassischen Sinne studieren, Marketing studieren und dann wissen wohl, dass KI, viele KI-Tools jetzt gibt, die ihre Arbeit vielleicht später streitig machen. Gab es da Unterhaltungen und Diskussionen über dieses Thema?
Ich glaube, dass gut, das wird ja in allen Bereichen wird es ja besprochen. Ob ich braucht es noch den Rechtsbeistand wie in der Vergangenheit, braucht es noch den Steuerberater wie in der Vergangenheit, braucht es noch den Arzt in der Form wie in der Vergangenheit, weil die KI die Krebsdiagnose viel genauer machen kann. Ich glaube, es geht eher darum, den Studenten beizubringen, wie wir die KI, also Artificial Intelligence, intelligent nutzen, wie wir sie für uns nutzbar machen und auch im Marketing nutzbar machen. So, und da sind wir auch, wir sind auch Da ist China auch wiederum sehr zentral. Also da wären wir schon auch angehalten. Im Grunde das gesamte Programm Artificial Intelligence muss nicht nur im Titel, es muss auch im Inhalt auftauchen. Also dass das Thema Artificial Intelligence eben auch in die Lehre total hineinkaskadiert.
Also
Total hineinkaskadiert.
aktiv damit sozusagen
Genau, genau.
auseinandersetzen.
Genau. Und das ist ja auch so. Ich meine, der Alltag der Studierenden, wenn ich mache viel auch mit Gruppenarbeit und Präsentationen und so weiter, da merke ich schon, die Studenten wenden auf jeden Fall KI an. Und da muss man eben intelligent mit umgehen, auch in der Lehre, dass man sich da nicht hinter den Karren führen lässt. Also, dass die irgendwas verkaufen, was nicht von ihnen stammt oder so. Und das sieht alles schön aus, aber eine KI hat es gemacht. So, das muss man schon auch vernünftig einordnen können. Wir müssen einfach dahin, KI vernünftig zu nutzen, in der Lehre vernünftig zu nutzen. In der Lehre zu nutzen und auch die Studenten dafür zu sensibilisieren, wie man eben auch vernünftig mit KI umgeht. Das als Chance
Und
zu
die,
begreifen und eben nicht als Risiko zu begreifen.
das heißt, die Studenten haben, können sie überhaupt kein Bedenken spüren, dass sie sagen, durch KI haben wir später wahrscheinlich schlechtere Berufschancen oder so. Das spüren sie nun oder gar nicht
Nee, nee,
in
das
und
habe
haben.
ich, das, nee, das ehrlich gesagt, nee, sondern es ist schon klar, dass sich Dinge verändern werden.
Ja.
Aber gut, vielleicht sehe ich das jetzt auch durch die rosarote Brille, sondern dass eben eher die Bereiche vielleicht, die eh repetitiv sind oder die vielleicht nicht mehr, dass die natürlich in erster Linie erstmal auch von KI und so weiter übernommen werden können, aber dass man das eher so als Chance begreift und es werden Dinge wegfallen, aber dafür werden neue andere Sachen kommen. Und das war immer so. Das war immer so, dass Dinge weggefallen sind und andere Sachen gekommen sind. So, ist, glaube ich, Teil des Games, Teil des Spiels.
Was haben Sie in Shenzhen beobachtet, dass Sie sofort nach Deutschland weitergeben würden, wenn man Ihnen dort zuhören würde? Sie haben ja viel gesagt von Fassungslosigkeit, Eindrücke, junge Leute haben Sie beobachtet und vielleicht auch ein bisschen Gedanken gemacht, was die jungen Leute vielleicht noch besser sein können, also wie sie noch besser sein können durch vielleicht ein bisschen selbstständigere Denken und Artikulieren. Aber was würden Sie dann nach Deutschland widerspiegeln aus hier
Was
6 Monate China-Aufenthalt?
ich habe mir natürlich die Frage gestellt, das ist auch mit ein Grund, ehrlich gesagt, warum ich die Chance auch ergreifen wollte, eben nicht nur Helikopter China-mäßig einzufliegen, hier alles aufzuwühlen und wieder wegzufliegen und meinen, der große China-Experte zu sein, sondern es wirklich zu erleben. Also was heißt es? Und das nicht punktuell. Wenn ich sonst als VDA hierher, wir haben hier Leute und dann wurde man quasi Termin getaktet von einem zum anderen und dann hat man hier Gespräche geführt, da Gespräche geführt und dann wieder zum Flughafen, dann wieder nach Hause geflogen. Ich habe ja hier nicht gelebt oder den Alltag, alles das, was eben auch so ein Alltag mit sich bringt, vom Supermarkt über die Putzleute, über irgendwelche, was weiß ich, was man so mitbekommt irgendwie. Und zu erleben, was heißt eigentlich China-Geschwindigkeit, also China Speed und Shenzhen Speed. Und auch zu erfahren wollen, das lernen zu wollen, woher kommt das eigentlich so? Und da glaube ich schon, dass da unterschiedliche Dinge miteinander verwoben sind, die eigentlich China immer wieder das Attribut Speed oder das Substantiv Speed eben zuführen lässt, also schnell zu sein. Warum ist man schnell? Und da ist sicherlich. So ist meine Erkenntnis nach der Zeit. Spielt natürlich das System mit einer Rolle. Das chinesische System ist nicht gemacht für großartige Debatten und Diskussionen und so weiter, sondern für die Umsetzung. Es werden Pläne erstellt. Wir haben eben über den Fünfjahresplan gesprochen und dass man eben versucht, das dann eben auch umzusetzen. Und da wird nicht, wie jetzt ja, in vielen westlichen Ländern jahrelang über Dinge diskutiert. Wir wissen, was in Deutschland notwendig ist, aber wir tun uns so schwer in der Umsetzung. So, und das ist eben hier anders, alleine durch die Zentralisierung. Aber ich glaube, dass, ja.
Ist das schon ein Urteil, wenn Sie sagen, ne, also ich übersetze mal mit meinen Worten. Also wenn wir sagen, ich finde, China Speed ist keine Strategie, China Speed ist eher das Ergebnis von das, was China macht oder was chinesische Unternehmen macht. Und ne, das ist dann das Ergebnis, was wir erleben, das ist China Speed. Die Grund liegen ja woanders. Einen Grund haben Sie gesagt, das ist das System, dieses zentralistische System. Das ist der Grund. Aber ist das schon fast ein Urteil, dass in Deutschland das nicht schafft, diese
Nee,
Schnelligkeit?
nee, 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 nee. Ich wollte gerade noch weiter. Das ist ein Punkt, dass die strukturelle Voraussetzung eine andere ist. Wir haben eher auch mit allen Vorteilen, eine Diskussionskultur, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und der Nachteil ist eben die fehlende Geschwindigkeit. Was aber noch viel entscheidender ist, und vielleicht beantwortet das dann die Frage, ist, glaube ich, eher eine Mentalitätsfrage. Und das ist Dinge, die ich eben beobachte. Das ist, als wir uns kennengelernt haben, habe ich, glaube ich, auch schon mal kurz darüber gesprochen, wenn ich hier in der Wohnung, in der ich wohne, aus dem Fenster schaue, da werden eben neue Häuser gebaut und da läuft wirklich, die Baustelle läuft Tag und Nacht. Tag und Nacht in drei Schichten, das Licht ist an und die Speismischer, da wird gemacht und getan und ich kann quasi zuschauen, wie das Ding wächst. So, und das ist, wenn ich da dann wiederum Infrastrukturprojekte bei uns eben sehe, ist das eben schwierig. Ein anderer Punkt ist, diese, auch wenn sie nicht geliebt ist, auch die chinesischen Studenten wollen nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten, auch da. Aber es gibt eine völlig andere Bereitschaft und Diskussion. Wir reden eben über Work-Life-Balance. Ich auch gerne, also ich nehme mich da gar nicht aus. Aber hier gibt es eben nach wie vor diese 9-9-6-Kultur, Mentalität, die teilweise auch nach wie vor auch gelebt wird, eben sprich von 9 bis 9, 6 Tage die
6 Tage
Woche.
lang, ja.
Ja, genau. Und das ist, ich weiß, das wird alles auch in China wird das kontrovers diskutiert. Es ist aber die Bereitschaft da, das zu tun. Und das ist eben, jetzt kann man sagen, in Deutschland, naja, bei uns war auch mal die 6-Tage-Woche, dann sind wir auf 5 Tage runtergegangen, jetzt diskutieren wir halt die 4-Tage-Woche. Ja, wir haben das im Frühjahr in Deutschland durch Produktivitätssteigerung vielleicht auch wegmachen können. Wir sind heute bei Nullwachstum. Das ist einfach, wenn jemand 5 Tage ins Fitnessstudio geht und der andere geht nur 2 Tage ins Fitnessstudio, dann werden sie es irgendwann sehen. Und das ist eben in China wird hier 5 Tage oder 6 Tage ins Fitnessstudio gegangen und in Deutschland vielleicht nur noch 2 Tage. Und dann setzt man halt irgendwann Speck an und dann wird man irgendwann vielleicht mal ein bisschen träger oder sowas, als es andere werden. Ein weiterer Punkt ist noch, und das ist auch nicht zu unterschätzen, dass Dinge eben selbstverständlich sind, die bei uns nicht selbstverständlich sind, dass eben Feiertage beispielsweise, wir hatten jetzt jüngst, war doch noch
Mein
der Labor
Feiertag.
Day, ganz gut. Genau,
Genau.
Labor Day, da wurden eben Feiertage während der Woche. Wie selbstverständlich wurde dann am Wochenende, am Samstag, Sonntag, war hier Vorlesung. Ich könnte mir das an einer deutschen Universität gar nicht vorstellen. Bei uns ist die Diskussion da genau andersrum. Wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, fordern ja in der Tat Gewerkschaften zu sagen, ja, dann muss das aber nachgeholt werden während der Woche, weil das Wochenende hätte ich ja eh frei. Dann muss doch der Feiertag während der Woche nachgeholt werden. Also genau anders gesetzte Diskussion. Und es ist nicht der einzelne Punkt, sondern die Summe aus zentralen Entscheidungen, schnellen Entscheidungen, die Willensbereitschaft, das zu tun. Und hinzu kommt auch, da gibt es ja sogar in der chinesischen Gesellschaft auch einen Begriff für diesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Nai Xuan, also sprich, so eine Verinnerlichung eines Wettbewerbs. Ich weiß, ich bin im Wettbewerb mit anderen und deswegen muss ich immer versuchen, besser zu sein. So eine hyperkompetitive Haltung, die eben da ist.
Ja, darf ich
So,
noch
das ist.
einhaken? Und ich finde, das ist ja fast, ich sage mal, noch drastischer, als ich vorher gedacht habe, weil ich setze in Ihre Position, sagen, ich schätze Sie ja auch so ein, Sie sind ein analytischer und reflektierender Mensch und haben das festgestellt, in China viele Neuigkeiten entstanden jetzt gerade hier. Und wo wir in Deutschland vielleicht einen systemischen Unterschied haben, ist nicht zentralistisch. Deswegen schon ein Grund, warum wir nicht dieses China Speed haben. Und dann stellen Sie fest, Sie haben ja gerade vorhin ausführlich vorgestellt, die Motivation, Bereitschaft nicht da ist. Das ist natürlich noch ein Punkt, wo man noch schwer anzusetzen ist, dagegen. Macht Sie das nicht irgendwie so ein bisschen zu einer Machtlosigkeit, so ein bisschen Ratlosigkeit, was Deutschland daraus machen kann?
Ich hoffe, dass ich nicht naiv bin, aber ich glaube, das hat was mit Wachrütteln zu tun. Dass, wenn Sie immer noch in Ihrem Sessel sitzen und Ihnen geht es eigentlich noch ganz gut und Sie denken, naja, vielleicht habe ich ein paar Falten Speck zu viel, die müssten mal wegtrainiert werden, aber noch geht es ja gut, noch bin ich ganz agil und noch bin ich ja ganz sportlich. Aber wenn Sie immer merken, der andere wird immer besser, dass Sie irgendwann vielleicht mal auf die Idee kommen, verdammt nochmal, ich muss mal aufstehen. Und dass die Diskussionen, die ja auch geführt werden, das ist ja nicht so, dass Diskussionen, dass das Problem nicht erkannt ist, aber dass irgendwann auch das Wachrütteln einfach da ist. So, das Wachrütteln, vielleicht hat das, vielleicht muss man noch mehr einen Leidensdruck spüren, um sich zu verändern. So, dass vielleicht der Veränderungswille immer noch nicht so da ist, dass man denkt, naja, es funktioniert ja immer noch und eigentlich geht es mir ja noch ganz gut. Aber irgendwann, dass man feststellt, nicht nur ich höre, dass der andere besser ist oder dass der andere immer besser wird, sondern ich merke es immer mehr in meinem Alltag, weil vielleicht unsere Wirtschaft immer weniger funktioniert oder in der Automobilindustrie beispielsweise, wir sind ja gerade erst am Anfang. Ich bin fest davon überzeugt, in 5 Jahren werden wir genauso BYDs auf deutschen Straßen sehen, wie wir heute Teslas auf deutschen Straßen sehen werden. Die kommen ja gerade erst nach, da sind ja gerade erst eingestiegen. Und BYD ist nicht der einzige, sondern dass ich wirklich auch im Alltagsbild immer mehr einfach chinesische Produkte auch habe und dass da vielleicht irgendwann das,
Meine Sorge ist, dass Deutschland oder westlichen Länder nutzt immer noch die Möglichkeit, China sozusagen vor den Zaun zu halten, so ein bisschen die chinesische Mauer zu bauen, dass man vom BYD sehr viel Zoll zu verlangen, dadurch den eigenen Markt zu schützen, anstatt der umständlichere Weg, sich anzustrengen, zu wählen. Das ist das, was ich so ein bisschen sehe. Und auch das einfache Geld zu organisieren, ob man Staatsverschuldung oder Sondervermögen organisiert, dass da kurzfristig Geld da ist, das dann sozusagen bequemer bekommt in der kurzfristigen Perspektive, aber langfristig, dass man nicht wirklich die Konsequenz zieht und bestimmte Maßnahmen einleitet, die deutlich strategische Ausprägungen hat oder ne, längere perspektivische Auswirkungen hat und aber kurzfristig, dass man schon irgendwie in Kauf nehmen müsste von Unannehmlichkeit. Das vermisse ich auch in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist das, was so uns, also was mich so ein bisschen zu Fassungslosigkeit macht.
Wenn ich in meiner ehemaligen oder in meiner damaligen Rolle, wenn ich zuweilen mit Zulieferern gesprochen habe, natürlich nicht alle, das sind ja auch alles intelligente Unternehmen, intelligente Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten und die auch genug internationale Expertise natürlich auch haben. Aber vielleicht manchmal, und das habe ich durchaus eben auch in manchen Gesprächen mitgenommen, dass man das so ein bisschen, wenn man das so in den letzten Jahrzehnten betrachtet, ja, ach Gott, da gab es die japanische Herausforderung, da gab es die koreanische Herausforderung, jetzt ist es die chinesische Herausforderung. Also wir sind da immer gut durchgekommen und das hat uns letztendlich immer nur stärker gemacht. Ich hoffe, dass das auch diesmal so ist. Aber ich glaube, was hier verkannt wird, ist, natürlich hat es in der Vergangenheit auch immer Innovationen gegeben und es hat auch in der Vergangenheit immer Veränderungen gegeben. Die Japaner, die mit exzellenten Produktionsprozessen, Kaizen und wie das alles seinerzeit eben auch genannt wurde, eben den Wettbewerb aufgerüttelt haben, die Koreaner, die den Wettbewerb aufgerüttelt haben und so weiter. Die Chinesen rütteln nicht den Wettbewerb auf, dass ein neuer Anbieter im Markt ist, sondern wir haben parallel eine fundamentale, wir sprechen nicht über Innovation, sondern über Disruption. Und Disruption ist was anderes als Innovation. Was heißt Disruption? Disruption heißt, alte Geschäftsmodelle verschwinden und neue Geschäftsmodelle entstehen. Ganz simpel gesprochen, heute kauft sich keiner mehr eine Videokassette, heute streamt jeder. Die Taxifahrer In Berlin am Flughafen oder in Shenzhen am Flughafen sind wahrscheinlich nicht freudig über Uber oder über Didi in China. In China fährt man ja Didi und kein Uber.
Genau.
Das hat es früher nicht gegeben, weil es nicht möglich war. Heute gibt es das, weil es ist, weil es möglich ist. Oder die Hotellerie, die nicht glücklich ist über Airbnb, sondern so. Da ist ein neues Geschäftsmodell entstanden, was vorher gar nicht da war, und das verdrängt alte Geschäftsmodelle. Und wir haben die Parallelität, dass ein Land wie China 1,4 Milliarden Menschen mit einem Riesenmarkt vor der Haustür gleichzeitig disruptive Technologien in den Markt bringt, also ein Angebot hat, was die anderen überholt, weil es andere Geschäftsfelder verdrängt, gleichzeitig in den Markt kommt. Das heißt, China hat Angebot und Nachfrage in der Hand. Und das macht den großen Unterschied zu Japan und Südkorea. Südkorea hat keinen eigenen Markt. Natürlich gibt es einen südkoreanischen Markt, aber der ist genau wie der deutsche Markt, der ist im Weltmaßstab ist er natürlich
Nicht groß, ja, das
ja nicht
stimmt.
groß. So, und da ist eben China hat er, so, und das ist schon meine Sorge, dass so ein bisschen verkannt wird, was da eigentlich für ein Tsunami gerade unterwegs ist. So, das ist eben China mit einem Angebot, mit einer Produktpalette, mit Technologien, die eben disruptiv sind. Also wir leben nicht in einem Innovationszeitalter, wir leben in einem Disruptionszeitalter.
Ich möchte nochmal an einen Punkt kommen, was vielleicht so ein bisschen aus meinen Augen zu vielleicht Chinas Schwäche, selbst am Standort Shenzhen. Ich finde, in China vermisse ich noch sagen wir, adäquate Internationalität, die so eine Wirtschaft braucht. Ich finde, Sie sind jetzt als Hochschulprofessor, als Deutscher dort, ja, das ist löblich, aber das ist absolut selten. Ich finde die Internationalität im Vergleich zu der wirtschaftlichen Bedeutung Shenzhens für die Welt ist deutlich hinterher. Wie sehen Sie das? Das finde ich wiederum als ein Wettbewerbsnachteil für China.
Ja. Sie haben völlig recht. Ist die Frage, ob China das zum jetzigen Zeitpunkt auch schon so benötigt? Ich habe das Gefühl, dass man manchmal auch gar nicht, dass man manchmal das auch gar nicht so sehr will, sondern China möchte kein Einwanderungsland sein. China möchte nicht seine, das ist mein Eindruck. China hat ja in manchen Bereichen ähnliche Probleme, die auch Deutschland hat. Deutschland hat Probleme, was seine Alterspyramide angeht. Also, dass wir eben Deutschland ist eine alternde Gesellschaft, aber China ja genauso. So, und die Frage, wie löse ich das Problem? Bei uns in Deutschland ist das Lösungsproblem eher, wir müssen ein Einwanderungsland sein, wir brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland, wir brauchen Kräfte, die eben den zukünftigen Job auch wahrnehmen können, in welcher Form auch immer. So, und deswegen brauchen wir qualifizierte Einwanderung. China geht das Thema ja nicht an wie qualifizierte Einwanderung, sondern China geht das Thema technologisch an, durch Innovationen zu versuchen, eben Arbeitskräfte zu ersetzen. Ich hatte eben schon von Pflegekräfte gesprochen, dass man auch versucht, da mit humanoiden Robotern und so weiter Dinge eben auch auffangen zu können. Also, aber das ist trotzdem ein total interessanter Punkt, den Sie ansprechen, weil nicht nur, dass ich Werbung mache an deutschen Hochschulen, liebe Leute, wenn ihr übers Ausland nachdenkt, es kann nur eine Form, also es kann nur ein Auslandsjahr, Semester oder wie auch immer geben, das müsst ihr in China machen, wenn ihr an Wirtschaft interessiert seid. Wenn ihr das einfach nur macht, weil ihr nicht wisst, was ihr sonst machen sollt oder sowas, keine Ahnung, dann macht, was ihr wollt. Aber wenn ihr wirklich an Wirtschaft interessiert seid, dann kann es zurzeit nur ein Land geben. Das ist einfach, das mitzuerleben, das muss hier sein. Und da wundere ich mich auch in der Tat, auch bei uns an der Business School, wir haben ausländische Studenten, aber viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich sage, auch den chinesischen Studenten, wenn ihr irgendwie die Chance habt, ins Ausland zu gehen, tut das, macht das. Einfach um broaden your horizon, einfach um zu sehen, gar nicht um des Inhalts willen, sondern einfach diese kulturelle Erfahrung zu haben, an einem anderen Ort zu sein, ein anderes System eben auch mitzunehmen. Also das wird euch so viel geben fürs Leben. Und ein letzter Punkt. Da habe ich auch schon viel mit Kollegen darüber gesprochen. Eigentlich, China hat total viele Hard Facts. Ich könnte 10 Punkte, wo China einfach führend ist. Was vielleicht noch fehlt, sind Soft Facts. Soft Facts der Begehrlichkeit. Soft Facts der. Und das könnte China machen, aber ich habe das Gefühl, wollen die gar nicht so sehr. Da gibt es sogar einen Begriff zu. Ich wollte da demnächst auch eine Arbeit zu vergeben, also eine Bachelorarbeit, China Maxing. Dass man versucht, das, was die USA immer hatte, nämlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär, Freiheit und so weiter, das freie
So ein bisschen
Reisen und so.
Soft Power Lifestyle-mäßig in die Welt verbreiten.
Ganz genau, ganz genau. Das wäre zur Zeit, und da habe ich mit Kollegen darüber gesprochen, das wäre zur Zeit, weil die Softpower USA, da müssen wir jetzt gerade nicht drüber reden, dass die sich selber gerade beschädigt, das wäre eine Riesenchance für China oder eine Riesenmöglichkeit, genau da reinzugehen. So, ich erlebe es viel zu wenig, dass junge Studierende, das kennen Sie selber, oder junge Abiturienten, oder gerade Schulabgänger, die gerne noch mal ein halbes Jahr durch die Welt reisen wollen.
Ja, stimmt.
Reisen nach Australien, reisen, keine Ahnung, quer durch Europa und so weiter. Aber die wenigsten packen ihren Rucksack und reisen durch China. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist das Sprachproblem, aber das habe ich woanders auch, wenn ich, je nachdem, durch welche Länder ich reise. Es ist schon auch eine Frage der, will China das? So, und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch gar nicht so sehr gewollt. So, sich da zu öffnen und zu sagen, wir wollen uns, weil das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann China eigentlich genauso sein. Ich kann auch
Das
vom
stimmt.
Tellerwäscher zum Millionär, da gibt es so viele Lebensgeschichten, dass Menschen in Armut aufgewachsen sind und heute durch Ideen, durch Gedanken und so weiter ja, ihr Leben quasi aufgebaut haben.
Ich sehe schon, also 6 Monate, auf jeden Fall hat sich hier für Sie gelohnt. Also Sie haben so viele Eindrücke erzählt. Haben Sie denn für sich schon die Antwort bekommen, woher diese China Speed kommt, oder wo wollen Sie in der nächsten Zeit noch nach Antwort suchen, wo diese China Speed sozusagen verursacht hat?
Ich glaube schon, dass die Punkte, die ich eben genannt habe, ich glaube schon, dass das alles Treiber sind und dass das alles Dinge sind. Was ich selber auch total verkannt habe, und das ist auch ein Teil des Ganzen, wenn man von außen auf China schaut, dann schauen vielleicht viele nur auf ein kleines Bild von China, im China, das eben jetzt auch stark wird. China steigt auf. Aber das ist eigentlich der falsche Begriff eben, weil China steigt nicht auf, sondern China kommt zurück. Und das verkennen viele, dass eben China über Jahrhunderte eine führende, weltweit führende Nation war und eben schwierige Zeiten hinter sich hatte. Da gibt es ja, keine Ahnung, im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, so dass da die Weltwirtschaftsleistung eben bei 30, 35% lag und so weiter, dann ist sie massiv gesunken und so weiter. Und sie ist eben heute wieder annähernd dort, wo sie vielleicht mal war. So, und das heißt eben, das ist ein anderes Denken, wenn man ein Bild von China hat, China steigt nicht auf, sondern China kommt zurück an einen Platz, wo es mal war. Dann hat man direkt einen anderen Fokus, einen anderen Gedanken zu China. Und die Geschwindigkeit Chinas hat, glaube ich, auch damit zu tun. Ich habe in vielen Gesprächen, wo mir Menschen gesagt haben, das ist wie so ein kollektives Trauma, zurückgefallen zu sein. Und dieses zurückgefallen zu sein, man war weltweit führend, man ist zurückgefallen, man hat Jahre, mir hat sogar jemand gesagt, wir haben Jahre der Demütigung erlebt. Die Präsenz, und das muss man sich auch fragen, warum haben es vielleicht auch deutsche Premium-Marken immer schwerer im chinesischen Markt? Wenn man das verbindet mit, wir haben Jahre der Demütigung erfahren, wo uns andere Player gesagt haben, wie wir Autos zu bauen haben oder wie man Autos baut. Diese Jahre der Demütigung sind vorbei. Und dass Chinesen erstens glücklich darüber sind, und zweitens auch sagen, wir werden doch einen Teufel tun. Es wird immer Käufer von BMW und Mercedes geben, da mache ich mir auch in China keine Sorge. Aber der Anteil wird nicht mehr da sein, sondern dass Chinesen eben ihre eigenen Produkte kaufen. Wenn sie denn sogar auch noch in vielen Bereichen besser sind, wenn sie Softwarefunktionen haben, die vielleicht die traditionellen Automobilhersteller nicht haben. Und der Gedanke dieses kollektiven, wir sind zurückgefallen, wir müssen wieder aufholen, wir wollen nicht wieder zurückfallen, ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Treiber in der Gesellschaft. Aber da können Sie mir eigentlich viel mehr zu sagen, weil Sie sind in der chinesischen Seele quasi groß geworden. Ist das eine richtige Interpretation oder können Sie dem was abgewinnen?
Ja, also das war ja auch fast meine Schlussfrage. Ich frage immer auch meine Interviewpartner, welche Fragen haben sie an mich? Und genau, also wenn das jetzt aus meiner Sicht die Erklärung, ich denke, das haben wir auch gesprochen, eine Nation ist umso sozusagen dynamischer und umso breiter, eine Leistung zu abzurufen, wenn die Nation auch einen Spirit gegeben wird, im Sinne von einem Ziel und einer Vision. Und ich denke nicht negativ zu dieser in Deutschland vielleicht negatives Wort Propaganda. Ich denke, ich bin auch als Kind in der Schule schon erzogen worden. Wir haben diesen Traum, dieses Ziel, China wieder aus der schweren Zeit wieder herauszuholen und wieder an die Spitze der Weltwirtschaft zu sein und Modernisierung. Das war schon von Ewigkeit hier immer die ausgesprochene, ausformulierte Ziel der Nation. Und natürlich als Kind habe ich früher also als Schüler habe ich früher diese Fächer gehasst, weil man muss immer diese Art von, so wie man Bibelgeschichte auswendig können muss, vielleicht um Konfirmationsgelder zu bekommen. Und muss man als Schüler in der chinesischen Schule auch bestimmte politische Slogans auswendig können. Das ist ja auch abgefragt oder geprüft und so. Die Politiknoten besteht ja auch hauptsächlich aus diesem Wissen von solchen aktuellen Politik-Slogans. Und das sind schon Propaganda, aber hat mir das negativ geprägt, außer jetzt dieses unangenehme Lernzeit. Ich sehe im Moment nicht. Ich habe im Moment eher eine Perspektive sagen wir, Vogelperspektive, aus der regierenden Sicht, denke, das ist schon auch notwendig, um da ein Land, ein Roadmap zu geben. Und das ist, glaube ich, gerade für China, für ein so großes Land, gar nicht falsch, sogar eigentlich richtig. Das
Nein,
ist meine Sicht.
das ist auch, ich wollte damit, also ich beneide China darum, wenn es eine solche Volksseele gibt. Wenn es, so weil Sie gerade sagten, ich sehe da nichts Negatives drin, ich sehe da auch, ich sehe das gerade als Vorteil. Sie fragen mich, warum ist China so schnell? Ich glaube, das hat was mit der Struktur zu tun. Ich glaube, das hat was mit der Mentalität zu tun. 996 und die Bereitschaft, das zu tun und so weiter. Aber es hat auch was mit ganz tief verankertem in der Volksseele zu tun. Eben, wir sind zurückgefallen. Und das sehen viele Westler, glaube ich, gar nicht. Die nur, dass China im Grunde auf dem Weg ist, dorthin zu kommen, wo es mal war. So, und dass das eben der Antrieb ist. Und wenn man das dann wiederum überträgt auf Deutschland, das ist ja schon fast traurig. Das Land der Dichter, Denker, ganz zu Beginn hatte ich schon gesagt, das Land der Ingenieure. Was ist eigentlich unsere Volksseele? Was ist eigentlich die Volksseele, die uns treibt? Wo wollen wir eigentlich hin? Sie haben die Frage auch gestellt. So, und das ist nicht klar. Und
Ja,
deswegen
wobei ich kenne deutsche
beneide ich das
Geschichte
ja eher.
nicht so gut. Ich finde, aus der Zeit Dicht und Denke, Goethe, Heinrich Heine und auch vielleicht die ersten Wissenschaftler, das war vielleicht noch aus der Zeit, wo Deutschland nach einer Vereinigung gesehnt hat. Oder ne, das war vielleicht ein Traum, dass die deutschen Kleinfürstentums, die zusammen vereinigt wurde, später dann zu Deutschland Königreich, oder nicht Königreich, sondern Kaiserreich geworden ist und dann verwirklicht wird. Und dann gibt es natürlich noch eine Generation, Nachdem der Kaiserreich schon da ist, dann gibt es da die Ingenieure, die Erfinder, die vielleicht auch Deutschland zu einer Weltmacht sozusagen aufbauen möchten. Das war ja auch die Geschichte, die damals erzählt wird, dass man Deutschland gegenüber England wettbewerbsfähiger sein soll oder sogar die Machtanspruch hatte auf der Welt. Und das war ja auch eine Geschichte. Und nach dem Krieg ist, glaube ich, über eine Phase, da hat Deutschland schon auch eine Geschichte, ist Aufbau, Wiederaufbau. Das ist eine Geschichte. Und ich finde, die Wiedervereinigung gibt uns sozusagen Deutschland eine halbe Geschichte, die der Wiederaufbau, Wiedervereinigung. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wir haben keine Geschichte mehr zu erzählen.
Ja, könnte ich so. Aber das wäre auch, Sie hatten eben gesagt, Sie stellen dann zum Schluss auch nochmal immer so eine Frage. Das wäre eben auch meine Frage. Wie sehen Sie denn die Positionierung Deutschlands? Aber Sie haben es im Grunde auch gerade schon gesagt. Wo ist die Geschichte, ne? Wo will Deutschland eigentlich hin? So, auch muss man auch sagen, im europäischen Konzert.
Und das
Auch
hat
mit
auch
den
nicht mit
europäischen
großes
Ländern.
Land, kleines Land zu tun. Auch kleine Länder, sehr erfolgreich, da kann man in Europa auch finden, die haben auch eine eigene Position hier, eine Geschichte. Das kann auch sehr erfolgreich sein. Und aber was ist die Geschichte Deutschlands? Und wenn man die Geschichte hat oder die große Vision hat als Masterplan sozusagen, daraus ergeben sich dann unterschiedliche Politik, unter anderem, was ich auch sehr gut finde, also sehr wichtig finde, gerade in Diskussion mit Ihnen, die Bildungspolitik. Also es gibt ja sehr, sehr große Hebel in Bildungspolitik, was in der Schule erzählt werden, prägen natürlich die Leute, die jetzt in die Universität reinkommen. Und das ist das, was, aber die Bildungspolitik steht nicht für sich alleine, die kann man nur so aufbauen, zukunftsorientiert, wenn man auch eine Zukunft gemalt hat.
Ja, genau. Man muss schon eine eigene Vorstellung davon haben, wo es denn hingehen soll. Ja, im Kleinen, vielleicht auch noch das, was fürs Land gilt, gilt aber gleichermaßen auch für, ich mache Markenführung, gilt auch für deutsche Marken in China. Wo wollen wir eigentlich hin?
Ja.
Wenn wir sehen, also was ist eigentlich das Argument einer deutschen Premium-Marke, und da kann ich Mercedes nehmen, da kann ich BMW nehmen, da kann ich Audi nehmen. Was ist das Argument des Kaufens? Also was ist eigentlich im Marketing sagen wir ja, der USP, die Unique Selling Proposition? Wofür steht diese Marke eigentlich? So, weil das Erfolgsversprechen, weswegen glaube ich, es gibt ja in dieses BBA, war glaube ich immer eine Begrifflichkeit in China, Benz, BMW, Audi, stand für Erfolg. Ist in einer gewissen Art und Weise vielleicht immer noch, aber es gibt mittlerweile genug Substitute. Und wenn man das dann koppelt mit der Volksseele, wir kaufen dann lieber die eigenen Produkte, dann ist die Frage, das ist dann den Erfolg zu zeigen und Marke als auch Symbol nach außen, ich habe es geschafft, das funktioniert in der Form nicht mehr. So, und
Stimmt.
wie positionieren sich eigentlich deutsche Marken im chinesischen Markt? So, das ist das, was für Deutschland insgesamt gilt. Wofür stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Genau das Gleiche müssen sich, glaube ich, auch die deutschen Automobilhersteller und Automobilmarken fragen. Was ist eigentlich unser Ziel im chinesischen Markt? Sie werden mitbekommen haben, dass Audi hat versucht, ja im Grunde mit einer Zweiteilung seiner Marke, einmal Audi mit den vier Ringen und einmal Audi nur mit den vier Buchstaben. Ich will das jetzt nicht kommentieren, wie ich das bewerte, aber genau diese Gedanken laufen ja auch bei den Herstellern. In Gottes Namen, wie erreiche ich eigentlich noch den chinesischen Kunden?
Richtig, also ich denke, da können wir fast uns verabreden für eine zweite Episode. Diesbezüglich, da habe ich auch jede Menge Diskussionspunkte, die ich mit Ihnen austauschen würde. Ich finde zum Beispiel, um einen kurzen Hinweis zu geben, ich finde, dieser Audi-Beispiel ist ja eigentlich viel tiefer. Man darf nicht nur sozusagen auf der Oberfläche bleiben. Vier Ringe statt Buchstaben statt vier Ringe und dann sagen, ich habe eine Lokalisierung. Aber was ist die Geschichte hinter diesen vier Buchstaben? Und das ist das, was wir natürlich jetzt noch mehr herausarbeiten sollen als deutsche Unternehmen für den chinesischen Markt oder für den neuen Markt. Und weil die Geschichte, wo früher die Produkte, früher der Erfolg ist, trägt nicht mehr für den Erfolg der Zukunft. Die Geschichte muss noch erfunden werden.
Ja, und das gilt ja das Gleiche. Da sind Sie wieder da. Das gilt gleichermaßen für Deutschland. Die Erfolgsgeschichte Deutschlands der Vergangenheit ist nicht eins zu eins auf die Zukunft zu übertragen, sondern die Karten sind da neu gemischt, sowohl für Deutschland als auch für die Marken.
Herr
Gerne
Kurs,
in
was
einem
soll ich dir sagen?
zukünftigen
Das ist
Podcast.
alles richtig. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, nach China zu gehen, weil solche Gedanken und solche Beobachtungen können Sie nur machen, wenn man wirklich das System verlässt und dann in ein anderes System aus dem Maschinenraum der Dynamik Chinas schauen. Da haben Sie natürlich ganz andere Beobachtungsmöglichkeit und da kommen wir auch zu diesem Ergebnis. Also ich habe viel, viel gelernt, freut mich sehr. Und ich danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut und hat Spaß gemacht zu diskutieren.
Viele Grüße nach Shenzhen.
Dankeschön. In diesem Sinne.
Wiederhören.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.